Eierlikör und Jugendhilfe. Theoretisch in die Praxis. Der Podcast für Studis, BerufseinsteigerInnen und Interessierte. Wissenswertes aus Theorie und Praxis. Gelassen, informativ, humorvoll.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eierlikör und Jugendhilfe und wir beschäftigen uns heute mit einem wunderbaren Thema, aber zuerst begrüßen wir mal die anderen beiden. Olli und Jana sind natürlich auch wieder mit am Start. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Ja, und vernachlässigtes Feld trifft es ganz gut. Es ist immer ein bisschen peinlich auch, aber wir haben es irgendwie in unserem Flow ganz vergessen, dass es ja auch noch die Jugendsozialarbeit gibt. Da haben wir irgendwie überhaupt noch gar nichts zu gemacht und dachten, ja, das wäre doch jetzt eigentlich mal ein guter Zeitpunkt, das nachzuholen. Und ich glaube, als kleiner Spoiler vorweg, warum wir es noch nicht angegangen sind, ist wahrscheinlich auch, ja, dass es vielleicht auch gerne mal hinten rüberfällt, irgendwie auch so im Fachdiskurs irgendwie. Aber es ist auch wirklich, haben wir jetzt vorhin nochmal in der Vorbereitung gedacht, wirklich auch ein komplexes Feld. So, jetzt macht ihr bitte.
Ja.
Das war's.
Nein, ich bin raus. Durch.
Kurze Folge, tschüss. Nein, wir nehmen euch noch ein bisschen mit in die Welt der Jugendsozialarbeit und fangen aber mal an. Was ist das denn eigentlich, Olli? Erklär uns das doch mal.
Ja, da fängt es nämlich schon an. So einfach.
Kurz einfach.
Ich habe Olli gerade extra angeguckt dabei, weil ich dachte, komm, das macht der Olli mal.
Ja, natürlich, ich mach das ja auch. Aber ich sag mal, früher, als es noch nicht den Paragraphen 13a Schulsozialarbeit, die Folge habt ihr ja schon gehört, gab, wurde es natürlich häufig einfach gleichgesetzt. Ne? Das haben wir gesagt, Jugendsozialarbeit, ja, das ist ja Schulsozialarbeit. So, das ist relativ klar zu benennen. Da gehen wir heute also auch gar nicht drauf ein. Aber Jugendsozialarbeit ist natürlich deutlich mehr als Schulsozialarbeit. Und deswegen gibt es ja auch diesen 13a, die Schulsozialarbeiter nochmal besonders hervorgehoben, um auch das andere damit nochmal stark zu machen. Letztendlich geht es nämlich um Themen, ja, eigentlich, ich sag mal, persönlich benachteiligt, beeinträchtigte junge Menschen in den Blick zu nehmen, Fragen.
Soll ich mal das Gesetz?
Ja, lies mal vor. Ja, das ist ich noch glaube, besser. Dann kann man gar keinen Fehler machen. Dann
also bevor du da jetzt so rumstotterst.
Erst die Normativen,
ich wollte nichts sagen, aber ich dachte auch, ja, dann lies mal den Text.
Also bevor du da jetzt rumstotterst, Olli, sorry.
Ja,
das
kommt. Nee, ist ja so.
In Absatz 1 steht,
wir werden noch besser gleich.
Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maß auf Unterstützung angewiesen sind, sollen im Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.
Genau, und da ist ja schon der Knackpunkt. Das ist ja schon extrem viel.
Ein bisschen kleiner hätte es schon sein können.
Da sind so viele Begriffe ja schon
drin.
Ich
habe es nur vorgelesen.
Ja, genau. Aber das macht, glaube ich, dass dass es nicht so griffig ist. Ne? Sag mal, wenn wir jetzt uns Paragraph 11, Kinder- und Jugendarbeit angucken, wenn wir uns die Hilfen zur Erziehung, SPFH, angucken, wenn wir uns Wohngruppen, Pflegefamilie, da kann man sich sofort was drunter vorstellen. Das ist sehr klar umrissen, worum es da geht. Und hier die 13, die ist ja so breit und greift so viele, so große Themen auf. Ne? Also ich sag mal Ausgleich sozialer Benachteiligung, Überwindung persönlicher Beeinträchtigung. Dann dieser Verweis auf Ausbildung, auf Arbeitsmarktintegration, also alles, was so Arbeit, Beruf, Erwerb angeht, aber auch soziale Teilhabe. Und das sind natürlich so auch bei uns im Fachdiskurs ja sehr aufgeladene Themen, dass es vielleicht auch dazu beigetragen hat, dass das schwieriger zu rahmen ist. Und wir werden ja dann heute in der Folge auch mal sehen, was zählt zusätzlich zur Schulsozialarbeit eigentlich da alles zu. Ne?
Aber da, nee, mach du mal.
Ja, ich finde, nur kurz als Ergänzung, weil ich bin ja sehr in den Hilfen zur Erziehung immer so ein bisschen verwurzelt, finde ich das eigentlich schön, wenn ich das jetzt gerade noch mal so höre. Also schön, dass die Kinder- und Jugendhilfe da auch noch mal ein Angebot hat, um da noch mal andere Form der Unterstützung anzubieten, jenseits, sage ich mal so, erzieherischer Defizite zu Hause und so weiter, die Betreuung, Versorgung durch Eltern und so weiter. Bei Entwicklung spielt ja immer auch da eine Rolle, aber das finde ich jetzt wirklich nochmal wirklich spannend zu schauen, auch für viele Hörerinnen und Hörer vielleicht, zu gucken, ist das vielleicht auch ein Feld, wo ich sagen würde, ja, das wäre doch eigentlich etwas, was mir gar nicht so auf dem Schirm war, aber was vielleicht ganz spannend sein könnte für Fachkräfte.
Und ich ergänze nochmal auch, das passt ganz gut zu dem, was du gesagt hast, weil ich möchte nochmal den Absatz 4 des SGB 8 da hervorheben. Die Angebote sollen mit den Maßnahmen der Schulverwaltung, der Bundesagentur für Arbeit, der Jobcenter, der Träger betrieblicher und außerbetrieblicher Ausbildung sowie der Träger von Beschäftigungsangeboten abgestimmt werden. Also es ist eigentlich ein Blick, der so ein bisschen, den wir immer in den Hilfen zur Erziehung so tangieren, aber so fokussiert steht er halt nur hier.
Ja. Und macht es dadurch auch komplex, auch für Fachkräfte natürlich. Wir haben SGB-II, SGB-III, SGB-VIII beteiligt. Wir haben unterschiedliche Disziplinen, Professionen beteiligt, also Stichwort Multiprofessionalität. Vielleicht trägt das auch dazu bei, auch die Förderung, wer bezahlt das letztendlich, aus welchem Topf wird das genommen? Ist das Jobcenter, ist das Arbeitsagentur, ist das Jugendamt? Da sind natürlich so viele unterschiedliche Bereiche, dann sind es teilweise auch Stiftungen und ESF-Gelder und was ist alles für unterschiedliche Landesprogramme.
Erklären Zuhörende bitte, was ist
ESF? Ja, das sind so Europamittel, die man natürlich häufig in diesen berufsqualifizierenden Sachen dann auch hat. Und es ist natürlich auch so, dass die sich dahinter verbergenden Themen der jungen Leute auch genauso breit gefächert sind. Ne? Also das geht jetzt natürlich um die Frage von Beruf, von Übergängen, aber auch von Inklusion und Partizipation. Der Bereich Migration ist da mit dabei. Straffällige junge Menschen sind da mit bei. Extremismusprävention kann man da rein zählen. Und das ist ja so ein bisschen das, was du gerade auch angeteasert hast, Mike. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Paragraph, der so ein bisschen unterschätzt wird, weil man darüber natürlich sehr viel, sehr individuelle Hilfen leisten kann, die häufig sich dann auch, wie gesagt, gerade natürlich an die wenden, die vielleicht in anderen Bereichen, wo Hilfen nicht funktioniert haben oder die besonders belastet sind vielleicht.
Aber ich finde jetzt auch so, vom Zuhören finde ich schon, ist das, klar, Hilfen zur Erziehung auch komplex, aber für Fachkräfte ist das schon ein Brett. Also sowohl von den rechtlichen Grundlagen, als auch von den Strukturen, als auch von diesem Kooperationsbedarf, die es da gibt mit den ganz verschiedenen Systemen, das ist schon, ich meine, das wird sich natürlich auch noch ein bisschen abstufen, so wird man auch nicht alles mit allen konfrontiert, aber das ist schon ein komplexer Bereich.
Also insofern genau richtig, dass wir heute
eine Folge haben. Ja, genau. Und wahrscheinlich wird es dann auch in der Praxis so sein, man wird dann nicht mit allen Bereichen konfrontiert sein, ne? Sondern es wird dann einen spezifischen Dienst geben, die sich mit Fragen von Migration beschäftigen, was unter 13 fällt. Es wird einen Dienst geben, der viel so Übergangsschule, Beruf macht, irgendwie gucken FörderschülerInnen, die sozusagen sozialpädagogisch begleitet in eine geförderte Ausbildung gehen oder solche Sachen. Das wird dann eine große Rolle spielen. Und die kennen sich dann natürlich mit ihren Themen und ihren Bereichen dann natürlich auch ganz gut aus.
Sollen wir schon in die Bereiche reingehen? Weil ich habe gerade noch mal einen Fall aus meiner Beratungsstellenarbeit im Kopf. Da gab es irgendwie auch eine Kooperation mit einem Sozialarbeiter, der hat dann den Jugendlichen irgendwie an so ein Berufsbildungswerk angebunden. Ist das,
ja, fällt
das
auch
in dem Bereich?
Ja, definitiv, klar. Da ist man auf jeden Fall ja genau an dieser Nische und da passt es rein. Vielleicht noch mal zur Zielgruppe noch einen letzten Satz. Also wir haben sozusagen junge Menschen, die sozusagen sozial benachteiligt sind, die persönlich da diese Unterstützung bedürfen. Wir reden also hier über Jugendliche, junge Erwachsene, auch hoch natürlich bis 27. Also ich würde so sagen, das fängt so vielleicht bei etwa 14 an, wo so das Thema Beruf, Beruflichkeit, Schulabsentismus, sowas eine Rolle spielt und geht da natürlich hoch bis 27. Und die Bereiche sind dann vielfältig. Also Schulsozialarbeit, klammern wir ja aus, haben wir eine extra Folge zu gehabt. Der nächste große Bereich, der dann auch sehr eng so an Schule dran ist, ist der Bereich der Jugendberufshilfe. Also das sind dann sozusagen sozialpädagogisch begleitete Angebote, die ja zur Ausbildung führen, die dabei unterstützen. Vielfach kennt man so Jugendwerkstätten oder so Trainee-Programme oder so Übergänge, Begleitung, Berufseinsteiger, Veranstaltungen, aber auch zu gucken, wie kann man finanziert werden, wenn man in die Ausbildung geht, was weiß ich, von BAföG oder andere Beträge, die man da bekommen kann. Häufig sind das da in diesem Bereich der Jugendberufshilfe dann natürlich Personen, die irgendwie die Schule abgebrochen haben, die Ausbildung abgebrochen haben, die, ja, ich sag mal, dadurch, also wahrscheinlich die Ursache davon natürlich auch im Biografischen liegt, wo man dann natürlich gucken muss, was haben die für Erfahrungen gemacht und die nicht einfach so vielleicht ins System dann so ohne weiteres reinpassen, weil sie das vielleicht nicht schaffen, weil sie psychisch belastet sind, weil sie vielleicht überschuldet sind. Und das nimmt man dann in den Blick. Und manche sind natürlich auch strukturell betroffen. Ich sag mal, wenn wir da an geflüchtete junge Menschen denken, oder junge Menschen mit Behinderung vielleicht. Da versucht dann die Jugendberufshilfe schon in der Schulzeit Kontakte aufzubauen, aber auch dann danach und sozusagen diesen Weg in Ausbildung, in Beruf zu unterstützen. So würde ich das sagen.
Das klingt erstmal, ich muss mich sortieren.
Ja?
Ja, es ist viel, ne? Also es ist nicht so, wir nageln die Jugendsozialarbeit jetzt an die Wand und dann ist klar, was das ist, sondern es ist so ein bisschen wie so Pudding, es kann alles sein.
Ja, also hier ist sozusagen das Thema so Ausbildung, Beruf, Berufseinmündung, starker Fokus.
Doch. Genau, genau. Und das ist, würde ich auch fast sagen, so das größte und breiteste Feld eigentlich der Jugendsozialarbeit.
Wahrscheinlich wird deswegen auch immer so gesagt, naja, es ist so wie Schulsozialarbeit oder es geht so ineinander auf, weil man irgendwie denkt, das hat irgendwas mit Qualifizierung zu tun, nachher mit Schulabschlüssen, Ausbildungsabschlüssen. Aber finde ich immer gut, dass wir das nochmal separieren, dass Schulsozialarbeit eben nur ein Teil ist, der in diese Richtung geht, aber es noch viel mehr Angebote gibt.
Ja, es gibt durchaus natürlich auch Schulsozialarbeitende, die ihren Schwerpunkt dann in der Jugendberufshilfe setzen. Die sind dann aber sozusagen nicht von externen Trägern und kommen mit der Jugendberufshilfe in die Schule, sondern die sind dann halt da, aber haben ganz stark so auf diesen Jobcoaching und haben einfach nochmal ganz anders als Lehrkräfte die Möglichkeit, individuell zu gucken, wo sind die Stärken von jemandem, was kannst du eigentlich gut, was möchtest du dabei unterstützen, dass die dann auch da ankommen, nochmal ein Praktikum machen, die vielleicht merken, ey, da ist jemand irgendwie, dem fällt schwer, hier in der Schule Anschluss zu finden, dass man dann sagt, können wir vielleicht abweichen davon. Es gibt zum Beispiel an Förderschulen in Nordrhein-Westfalen auch die Möglichkeit, dass man dann so eine Art Langzeitpraktikum macht, dass man sagt, hey, du bist nur, was weiß ich, 3 Tage in der Schule und an 2 Tagen bist du im Betrieb, das begleiten wir. Das würde da alles so reinfallen.
Aber jetzt sind wir sehr stark bei Schule.
Genau, genau, weil die Jugendberufshilfe da aber natürlich ihren ersten Angriffspunkt hat, genau, und geht aber natürlich dann noch über die Schule hinaus.
Weil das interessiert mich nämlich, was kann es außerhalb der Schule eigentlich sein?
Ja, also ich sag mal, wenn wir jetzt das ganz breit auffächern, sozusagen die Jugendsozialarbeit, dann fallen darunter auch, wenn wir uns nochmal die Zielgruppe vergegenwärtigen, junge Menschen mit Herausforderungen, dann sind das vielleicht auch straffällig gewordene junge Menschen, also Die straffälligen Hilfe ist sozusagen auch ein Bereich, der zur Jugendsozialarbeit zählt. Auch wenn sie im SGB 8 nochmal extra, ich weiß gar nicht, welchen Paragraph es ist, aber es wird, glaube ich, nochmal in 52 nochmal extra aufgeführt und auch bei Jugendhilfe im Strafverfahren und Jugendgerichtshilfe ist nochmal genauer aufgeführt. Aber letztendlich ist die Arbeit, die in dem Bereich gemacht hat, natürlich auch eine, die zur Jugendsozialarbeit zu zählen ist. Also zu gucken, wie kann man da unterstützen, was die Verfahren angeht, was Auflagen und Weisungen angeht, die erbracht werden müssen. Zu gucken, was hat dazu geführt jetzt zur Straffälligkeit. Fragen von Resozialisierung, was für Wünsche, welche Ideen hast du eigentlich? Da gibt es dann so Beratungsangebote, es gibt Gruppenangebote, auch so betreute Wohnformen extra für solche jungen Menschen. Das ist auch ein Bereich, der dazu zählt, straffällige Hilfe.
Hätte ich zum Beispiel auch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass das da dann auch da verortet ist und da so die Praxis ist. Finde ich sehr, sehr spannend. Was ich jetzt nochmal spannend fand, es ging ja auch viel um sozial benachteiligte junge Menschen. Jetzt habe ich noch so Menschen im Fokus, wo ich vielleicht weiß, okay, die haben vielleicht auch schon mal wie einen Erziehungsbeistand gehabt oder Hilfe zur Erziehung oder haben vielleicht auch schwierige Hintergründe in der Familie, aber die sind irgendwie dadurch angebunden, entweder über die Schule oder so ans Jugendamt und so weiter. Was ist denn so mit so, wenn man es jetzt so ganz sozialarbeiterisch so fürsorglich denkt, was ist so mit den Menschen, die überhaupt niemand auf dem Schirm hat? Ich denke jetzt mal so an so diese mobile Jugendarbeit, wenn ich sehe, okay, die hängen irgendwie ab irgendwo im Park und die sind wirklich stark vernachlässigt und die haben irgendwie keine richtige Struktur.
Ja.
Was für Angebote gibt es
da? Also da kann man zwei, glaube ich, nennen. Auf der einen Seite so klassisch diese ganz klassische Gemeinwesenarbeit, also dass man so in benachteiligten Stadtteilen aktiv wird und so quartiersbezogen versucht, Partizipation zu ermöglichen. So, ich sag mal so stadtteilbezogene Jugendhäuser, offene Treffpunkte, da vielleicht auch nochmal guckt, häufig ist das dann Arbeit auch nochmal mit jungen Menschen, die eine Migrationserfahrung haben, die in Armut leben, da zu unterstützen und zu empowern, im Sozialraum Angebote zu aktivieren, die es da vielleicht gibt, Kontakte herzustellen, niedrigschwellig zu beraten. Und das ist da natürlich ganz eng verwoben mit diesem mobilen Jugendarbeit oder Streetwork, würde man auch sagen. Also wo tatsächlich Sozialarbeitende, kennt man vielleicht aus dem Fernsehen auch, ich weiß nicht, gibt es glaube ich gar nicht mehr, aber es gab früher mal so auf RTL, der
Streetworker oder so.
Sonnenberg.
Martin Sonnenborn. Ja, nee, genau. Oder nee, der Martin Sonnenborn ist wer anderes.
Ja, Jana recherchiert das nochmal. Aber da gab es auf jeden Fall, gab es den jemand, der dann sozusagen ganz niedrigschwellig in Kontakt kommt. Also gar nicht so hoch, wie ich muss einen Antrag stellen auf eine Hilfe zur Erziehung. Wir reden hier auch eher über junge Menschen, die schon deutlich selbstständiger sind.
Ich auch
schon
Thomas Sonnenburg.
Thomas Sonnenburg,
genau. Was ihr alles geguckt habt.
Ja, wir waren richtige. Da
müssen wir nochmal auf eure Medienzeit vom letzten
Mal. Ja, richtig, richtig. Also tatsächlich halt, ich sag mal, das ist so eine Hilfe. Und das zeigt auch, glaube ich, schon diese Schwierigkeit dieser Hilfe, die, ich sag mal, erstmal so einen Vertrauensvorschuss bietet. So, ne? Man ist da natürlich in der Lebenswelt an den Orten, wo die sich treffen, also ihr Kiez, ihre Treffpunkte und sucht sie da auf. Und ist dann, das kann man sich natürlich auch vorstellen, wenn das junge Menschen sind, die vielleicht häufig schon die Erfahrung gemacht haben, irgendwo enttäuscht zu sein von Erwachsenen, ob das in Schule der Fall ist, ob das im Elternhaus der Fall ist, braucht es, glaube ich, erstmal sehr viel Zeit, da den Kontakt aufzubauen. Und dann sind es immer ganz individuelle Lösungen. Das unterscheidet, glaube ich, auch nochmal von anderen, von so Gruppensettings irgendwie in einer stationären Hilfe oder in der Jugendarbeit oder sowas. Also man muss ganz individuell gucken, da spielt vielleicht auch mal Sucht oder psychische Erkrankungen eine Rolle. Also das sind sozusagen tendenziell dann junge Menschen, die häufig auch schon die Erfahrung von Scheitern gemacht haben. Aber das zählt da auch zu, also Schulsozialarbeit, die Jugendberufshilfe, die Straffälligenhilfe, dann das, was wir jetzt so mit Gemeinwesen und mobile Jugendarbeit haben, auf jeden Fall.
Ich würde gerne nochmal was zu dieser Gemeinwesenarbeit oder aufsuchenden Arbeit vor allem sagen, weil für unsere Zuhörenden kann interessant sein, sich mal mit Barack Obama an der Stelle auseinanderzusetzen. Der war nämlich Community Organizing heißt das in den USA. Und das geht so ein bisschen in Gemeinwesenarbeit. Man kann es aber nochmal schärfer trennen. Also nur das für alle Fachkräfte, die sich sehr damit auskennen. Aber guckt einfach mal gerne rein, was Barack Obama mit Community Organizing eigentlich bewirkt hat. Der hat auch nicht nur junge Menschen angesprochen, sondern ein breites Adressatinnenfeld, würde man eher sagen, und dort empowert und aktiviert und quasi auch so auf diesem Weg. Das hat ihn begleitet und stark gemacht, damit er eben Präsident werden konnte. Also das ist ganz, cool. Ganz spannend. Also nur für euch, falls euch das interessiert, dürft ihr gerne mal mit Barack Obama an der Stelle näher auseinandersetzen.
Aber dieses Community Organizing, das ist mir an der Kato auch schon mal begegnet. Ich glaube, wir haben da so einen Zertifikatsschwerpunkt nochmal im Studium, dass man gewisse Kurse belegen kann. Dann gibt man nachher nochmal so ein Zertifikat in Community Organizing. Also es ist nochmal auch ein spannender Ansatz, der, glaube ich, natürlich hier methodisch natürlich total anschlussfähig ist an dieses Feld. Ne?
Ja, wir haben natürlich hier, muss man auch dazu sagen, ist sicherlich auch nochmal eine Herausforderung für Fachkräfte in diesem Feld und fordert natürlich auch eine gute Professionalität, wo dann auch Supervision und sowas natürlich auch zugehört. Wir haben hier natürlich eine Zielgruppe, gerade in dem Bereich mobiler Angebote, Streetwork dann, die natürlich sehr stark benachteiligt und ausgegrenzt sind. Teilweise Obdachlose, Schulverweigerung spielt eine große Rolle. Sucht ist da durchaus bei und natürlich auch straffällig werdende junge Menschen. Und mit denen dann in Kontakt zu kommen, da ist eine gewisse Gefahr, weiß ich nicht, ob ich sagen würde, aber es ist natürlich schon was, wo man natürlich sehr gut überlegt, gucken muss, wie gehe ich jetzt auf die zu. Weil gerade wenn dann irgendwie Sucht auch nochmal eine Rolle spielt, ist es herausfordernder auf jeden Fall, da in den Kontakt zu kommen, aber umso wichtiger, dass es diese Angebote natürlich dann auch gibt, die vielleicht gar nicht so sichtbar werden. Also das sind ja häufig auch so Themen Armut, Ausgrenzung, die wir so, da wollen wir gar nicht so viel von hören vielleicht so, ne? Also jetzt ein bisschen überspitzt formuliert auf jeden Fall. Und das ist natürlich häufig dann auch in Großstädten vielleicht nochmal mehr als im ländlichen Raum, kann ich mir vorstellen. Und ist da sehr, sehr gut aufgebaut. Aber auch im ländlichen Bereich, in dem wir hier im Münsterland und so weiter tätig sind, gibt es durchaus auch solche Ansätze von Streetwork. Die sind dann ein bisschen anders gelagert vielleicht, sind dann eher so mobile Jugendarbeit, würde man dann vielleicht nochmal ein bisschen deutlicher dazu sagen, als jetzt Streetwork, wo man tatsächlich versucht, junge Menschen an den Orten aufzusuchen, die dann nicht unbedingt in Sucht sind.
Okay, der Witz ist jetzt richtig schlecht, aber man nennt es vielleicht dann Fieldwork.
Ja,
auf den
israelischen Feldern
gibt es keine Straßen.
Da muss man erstmal gucken, an welcher Bushaltestelle sitzen die denn. Da gibt es keine großen Szene-Treffpunkte hinterm Bahnhof oder sowas. Ne? Ja, aber es ist gut.
Oder schlecht, tut mir leid, aber.
Nein, das ist okay. Verkraften wir.
Ja, und es grenzt sich natürlich nochmal von anderen Hilfen ab, die es natürlich auch für Erwachsene gibt, dass sozusagen hier die Zielgruppe tatsächlich so die 14- bis 27-Jährigen sind. Und man da guckt, welche Unterstützung brauchen die. Genau, dann zählt noch zur Jugendsozialarbeit, zur Übergangsmanagement, Schule, Beruf, habe ich eben ja schon kurz einmal angedeutet, also so Berufsorientierungsangebote, gibt es ja diese Kompetenzagenturen, die dann da sind, Coachings, ganz individuell, aber auch für Gruppenberatungsgespräche und alles, was sozusagen den Fokus darauf hat, wie können eigentlich junge Menschen dadurch integriert werden, sozial, dass sie auch in Erwerbstätigkeit sind und dadurch dann natürlich auch sich Dinge ermöglichen können. Da gibt es viele diese europäischen ESF-Programme, sowas wie Jugendstärken oder solche Sachen, genau. Und vielleicht einen ganz letzten Punkt, nur damit wir es ganz komplett haben und damit es noch ein bisschen konfuser wird, es gibt dann auch noch die, das nennt sich betriebliche Jugendsozialarbeit, das ist sozusagen arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit, die kümmert sich tatsächlich dann so um Azubis auch, also welche, die schon im Job sind, in Betrieben tätig sind, wo man das Gefühl hat, die schaffen das vielleicht nicht, das zu Ende zu führen, da müssen wir nochmal irgendwie unterstützen, ob die das durchhalten können, also da sind ganz eng verwoben Wirtschaft und Jugendhilfe. Genau, also so teilweise gibt es sogar firmeneigene Jugendsozialarbeiter, die nur für die dann in großen Unternehmen tätig sind und da die Azubis unterstützen. Genau.
Ja, das heißt, wir haben jetzt so zusammengefasst ja schon einmal so diese sehr berufs- und ausbildungsorientierten Angebote neben dieser Schulsozialarbeit, die ja die meisten wahrscheinlich kennen, und dann eher so diesen, ich sehe jetzt mal so diesen prekär fürsorglichen Bereich, wo man jetzt sagt, okay, das sind wirklich jetzt Jugendliche, die total durchs Raster fallen und die man wirklich über mobile Angebote ansprechen muss, um zu gucken, wie kann man, also ein Ziel war ja auch von diesem langen Satz im Gesetz irgendwie Integration fördern, ne? Also ja, auch wieder in die Gesellschaft rein und eine Aufgabe, ein Ziel für sich finden und so weiter. Also kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Es gibt ja auch immer diesen Aspekt des Jugendwohnens, glaube ich. Weiß gar nicht, hatten wir den schon drin? Also, weil das finde ich manchmal, diese Frage kam, glaube ich, auch manchmal von Studierenden im Seminar, die sagten, okay, was ist denn jetzt Jugendwohnen im Vergleich zu einer stationären Hilfe zur Erziehung zum Beispiel? Das finde ich immer schwierig, müssen wir jetzt vielleicht auch gar nicht final beantworten, aber das ist das jetzt auch eher nochmal so im Sinne von vielleicht Jugendlichen, die obdachlos sind oder wohnungslos sind, die dann da nochmal Möglichkeiten bekommen, jenseits so dieses HZE-Bereichs, ich weiß es nicht, also ich finde das wirklich
immer
schwierig.
Ich kann es auch nicht genau beantworten, wie es ist.
Also so Doppelstruktur,
manchmal, ja,
wo du echt denkst, was ist es denn jetzt?
Vielleicht ist das auch so dieser Knackpunkt, dass das auch gar nicht in der Praxis dann so klar zu trennen ist, sondern dass es dann erst, wenn es darum geht, wer finanziert das jetzt, über welche Hilfe läuft das jetzt, dass das so ein Nischenbereich dann ist, kann ich mir vorstellen, ne? Dass man vieles sagt, okay, das können wir noch über den Paragraphen laufen lassen oder das machen wir darüber. Das wird wahrscheinlich ganz individuell sein. Können wir vielleicht auch nochmal jemanden einladen, wenn nochmal irgendwie von den Zuhörenden jemand in diesem Feld tätig ist oder sowas, meldet euch ruhig gerne nochmal. Wir kriegen ja zwischendurch auch immer mal Rückmeldungen, die uns auch nochmal auf dieses Thema auch schon mal hingewiesen haben, dass man da durchaus nochmal was zu machen kann. Ja, ich glaube, wir haben einen ganz guten Eindruck schon von dem, was das so ist. Vielleicht kann man nochmal so abschließend nochmal einmal, Blick nochmal ganz kurz nochmal auf Themen, also welche Themen spielen eine Rolle. Das wiederholt sich da natürlich so ein bisschen mit dem, was wir eben zu den Bereichen schon hatten, und dann vielleicht nochmal die Frage, ja, wie ist das denn jetzt methodisch eigentlich? Also wie wird da genau gearbeitet? Weil das unterscheidet sich ja auch nochmal von anderen. Und dann sind wir wahrscheinlich schon fast vor der Zeit, dass gar nicht mehr viel passt. Also grob geht es bei den Themen um Teilhabe, kann man sagen. Und das kann dann sowas sein wie Bildungsteilhabe tatsächlich. Also, dass man zur Schule geht, dass man in den Beruf geht. Es geht auch um Inklusion, also mit einem weiten Inklusionsbegriff. Also nicht nur junge Menschen mit Behinderung, sondern natürlich auch geflüchtete Menschen, zugewanderte Menschen, Personen, die von Armut bedroht sind oder in Armut leben, dass die sozusagen Anschluss finden. Das ist so ein ganz zentrales Thema da. Aber auch, wir haben natürlich auch viele Ansätze in diesem Bereich, die so Prävention sind. Ne? Also wenn wir so überlegen, Extremismusprävention, die Arbeit mit rechtsradikalen Gruppen würde sozusagen auch in diesen Bereich mit reinfallen. Ist dann auch schon wieder etwas schwieriger zu verorten.
Spannender Bereich.
Ja, und der wird natürlich also, jetzt auch politisch stark aufgeladen. Ja. Ne? Also da gibt es viele Förderprogramme. Ja. Das ist auch diese Kritik natürlich. In der Jugendarbeit sind wir immer sehr vorsichtig, was so Prävention, das hat so medizinischen Charakter. Da muss man identifizieren, wer wird da Adressat, ne? Wen sprechen wir an. Aber wir sehen es in diesen Förderlogiken bei so Förderprogrammen, dass sehr stark dieser Fokus darauf gelegt wird. Und dass man immer genau schreiben muss, wer sind denn jetzt die jungen Leute, die da sozusagen vor Extremismus geschützt werden, und viele Träger tun sich da echt schwer mit, das zu identifizieren.
Ich finde das auch vor dem Hintergrund der Fachkräfte auch nochmal spannend. Also da muss man, also schöne Grüße an alle zukünftigen Fachkräfte der Jugendhilfe und alle, die es jetzt eh schon machen in dem Bereich. Ich finde, das ist ja echt ein Bereich, gerade in der, sag ich mal, mobilen Jugendarbeit mit solchen extremistischen Gruppen, egal welcher Couleur, zu arbeiten. Da hätte ich jetzt persönlich nicht so Bock drauf, aber es gibt vielleicht Leute, die interessiert das, aber das ist, glaube ich, schon...
Das ist einfach spannend, oder?
Ja, hier gerade finde ich es auch noch spannend, aber wenn ich jetzt gleich da draußen mobile Jugend machen müsste, fände ich es wahrscheinlich auch so ein bisschen herausfordernd.
Und vor allem, das ist ja auch was, Jana, du machst ja viel mit Supervision. Ich sag mal, das muss ja auch echt, ich sag mal, wenn man jetzt als sozialarbeitende Person, ich sag mal, tendenziell eher so ein bisschen linker, in Anführungsstrichen, ne, soziale Ungleichheit ausgleichen kommt und trifft dann da auf jemanden, der wirklich so rechtsradikal ist, extremistisch. Boah. Ich glaube, das muss unheimlich schwer sein und das muss ja irgendwo auch einen Ort haben. Und das wird wahrscheinlich das gesamte Handlungsfeld durchziehen, diese Jugendsozialarbeit. Das wird unheimlich frustrierend sein, kann ich mir vorstellen. Also natürlich auch beglückend, wenn man jemandem helfen kann, aber es ist halt super mühsam. Das ist was ganz anderes als Jugendarbeit.
Aber ich würde auch da, also gerne noch was sagen, ich hatte tatsächlich ehrlicherweise noch nie eine Anfrage aus diesem Bereich, aber da spielen ja schnell auch einfach eigene Werte mit rein, denen man sich klar machen muss. Und ob man mit diesen Werten in diesem Handlungsfeld arbeiten kann, das ist sicherlich nicht von jedem was. Und das ist auch, glaube ich, völlig in Ordnung. So, aber das sich bewusst zu machen, aber das hat man in vielen Handlungsfeldern, dass man einfach eigene Grenzen hat und die auch kennenlernen sollte und benennen müsste, um zu schauen, wie kann ich da eigentlich mit umgehen und sich so seinen eigenen Grenzen bewusst zu werden, ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig.
Und das sind, glaube ich, auch sehr lange Prozesse. Also ich erinnere mich an so eine Doku. Könnt ihr mal googeln.
Also wirklich deine Medienzeit.
Ja, aber das ist eine Doku. Das ist was Bildungsmäßiges.
Ja, okay.
Hab da so eine Doku im Kopf, so ein erlebnispädagogisches Segelschiff, wo die für ein Jahr oder so auf so einem Segelschiff gearbeitet haben, straffällig gewordene junge Menschen. Und die haben sie dann danach weiter begleitet, nach diesem einen Jahr, haben dann geguckt, wo findet jemand eine Wohnung, einen Ausbildungsplatz, wie geht das so weiter. Es dauerte ganz lange, war ganz mühsam und war teilweise auch dann nicht immer von Erfolg gekrönt. Und das natürlich dann, wenn du dann...
Aber was ist denn Erfolg?
Ja, dass die Person sozusagen, der Adressat, würde ich jetzt in diesem Punkt sagen, könnt ihr gerne darüber streiten, ein zufriedenes, selbstbestimmtes Leben führt, was auch immer das dann heißt.
Ja.
So. Für mich gehört da Beruf, Arbeit natürlich hinzu, aber es muss jetzt nicht irgendwie ein Mega-Ding sein. Man muss irgendwie die Möglichkeit haben, wenn man das möchte, mit Personen zusammenzuleben, mit denen man zusammenleben möchte in irgendeiner Wohnung. So wäre das für mich persönlich, ne? Mag auch anders sein. Aber das stelle ich mir sehr herausfordernd vor in diesem Feld, weil es ja wirklich, ich sage jetzt nicht, wenn du in die Schule kommst und da irgendwie Berufscoaching machst, ne? Das sicherlich nicht. Aber in den anderen Bereichen, Rechtsextremismus, Streetwork, Arbeit mit Straffälligen, glaube ich, dass das schon nochmal einem einiges abverlangt.
Ja, vor allem, das weiß man ja auch so aus diesen systemischen Beratungsansätzen, dass es ja unglaublich schwierig ist, mit Menschen zu arbeiten, die vielleicht gerade gar nichts verändern wollen. Und das stelle ich mir wirklich auch herausfordernd, frustrierend vor. Braucht man echt ein dickes Fell wahrscheinlich, wenn man das Gefühl hat, okay, ich bin jetzt motiviert, ich möchte da irgendwie Leute ansprechen und die für Angebote begeistern, um dann deren Entwicklung oder Integration zu fördern. Und das kommt nicht an oder so. Das ist ja schon als Fachkraft echt, kann das auch wirklich frustrierend sein.
Ja, und man hat hier tatsächlich in diesem Feld ein super breites Methodenrepertoire. Man hat die Einzelfallhilfe, würde ich sagen, zentral, so was man so als Casework beschreibt. Es gibt durchaus auch viele, also das wäre dann sowas wie Beratung, Coaching, Krisenintervention. Wir haben natürlich auch viele Gruppenangebote in dem Bereich, irgendwie zu Bewerbungssachen, Gewaltpräventionskurse, solche Sachen, so wo man so soziale Kompetenzen fördert. Alles für Gemeinwesen Streetwork als Methoden, ne? So wie kann ich denn auch so ein Quartier empowern, wie kann ich da sozusagen im öffentlichen Raum Kontakte herstellen, Zusammenarbeit mit ganz vielen unterschiedlichen Stellen, ob das medizinisch ist, ob das Psychologen sind, ob das Lehrkräfte sind. Das ist natürlich schon extrem vielfältiges Methodenrepertoire. Und das zeigt, glaube ich, auch, wenn wir jetzt langsam zum Schluss kommen, auch die Herausforderung für die Fachkräfte, weil man braucht ja so ein doppeltes Profil auf der einen Seite. Ne? Auf der einen Seite das klassisch sozialpädagogische Handwerkszeug und dann super viele so Spezialkompetenzen für einzelne Zielgruppen. Also ich sag mal Arbeit in Krisensituationen, interkulturelle Kompetenzen, so gruppendynamische Geschichten. Und ich glaube, das, was wir eben schon hatten, auch ganz viel so Geduld, ganz viel Kreativität irgendwie, die Konflikte mit zu unterstützen, muss sehr stark belastbar sein, braucht Wissen zu Sucht, Radikalisierung, macht es aber natürlich super vielfältig, ne? Also ich glaube, da gibt es wenige Bereiche, da wird es nie langweilig. Also wenn ich mir so ein Jugendzentrum mal angucke oder
vielleicht auch so eine Wohngruppe, dann ist das natürlich viel deutlicher strukturiert als dieses
Feld. Aber ich glaube schon, dass das Handlungsfeld an sich strukturiert ist, weil wie du schon anfänglich sagtest, es gibt halt einige Träger, die nur das machen, die nur dies machen.
Ja.
Also dass es so eine gewisse Trägerstruktur gibt und dass diese Trägerstruktur jetzt, wo wir so von oben drauf schauen, einfach ein bisschen verloren geht, oder?
Ja, das ist bestimmt so. Ja,
die bilden wahrscheinlich Profile ab.
Ja.
Das ist klar, ist hier die Träger XY macht nur das oder Träger
XYZ
macht nur das. Dann,
Das wird ganz so sein. Also ich glaube vor allem bei diesen ganzen Berufscoaching Übergänge und so weiter, da wird es relativ klar gerahmt sein. Und ich glaube, es wird dann sozusagen, wenn du so in dem Bereich Gemeinwesen, Streetwork, Strafhelden, da wird es, glaube ich, dann weniger strukturiert, würde ich so tendenziell sagen. Aber wenn ihr Zuhörenden dazu eine Rückmeldung gebt, freuen wir uns natürlich auch immer sehr, sehr stark darüber.
Ja, ich finde, das passt, fasst es auch ganz gut zusammen. Und Jana, wir brauchen eine abschließende Supervisionsfrage.
Ihr fragt heute bitte nicht, ob ich nicht vorbereitet bin. Natürlich
bist du vorbereitet.
Danke.
Frage immer mehr übrig sich.
Ja. Ich habe heute, weil ja im Gesetzestext steht, Integration und Benachteiligung. Und ich glaube ja an eine bessere Welt. Lacht, guckt nicht so.
Nee, das hat gut. Mir keiner gelacht.
Gut, das gut. Muss auch jeder, glaube ich, in dem Feld tun.
Ja,
ne? Also
genau, das muss jeder in dem Feld tun. Und deswegen frage ich euch, liebe Zuhörenden, wo könnt ihr dafür sorgen, jeden Tag ein bisschen Benachteiligung abzubauen? Jeden Tag kann man sich ja entscheiden, etwas Gutes zu tun. Und wo könnt ihr heute was Gutes tun, um irgendwie Benachteiligung ein bisschen abzubauen und dafür für Integration zu sorgen?
Ja, ja. Wir hoffen, wir haben ein bisschen erhellt dieses Handlungsfeld der Jugendsozialarbeit mit all seinen vielfältigen Facetten. Vielleicht gibt es ein paar, die jetzt besonders Lust haben, da mal einzusteigen und zu gucken.
Bewerben, bewerben, bewerben.
Genau, genau.
Das ist,
ich denke, es gibt auch in diesem Bereich freie Stellen.
Ja, ja, davon gehe ich mal ganz schwer aus. Und ich glaube auch, dass wir da jetzt einen guten Überblick gegeben haben. Und ja, fand es wie immer sehr schön mit euch.
Schön mit euch. Schönen Tag noch.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Macht's gut. Ciao.